D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen herrlichen Dienstagabend zusammen, die Herrschaften. Es ist die letzte Sendung Eine Stunde Film. Vor dem offiziellen Sommeranfang zumindest. Und trotzdem ist es schon zu spüren, ganz deutlich. Guckt mal hier, ganz tief, schwarz ist es. Könnt ihr mal vorsichtig reingucken. Könnt ihr nicht? Ach so, ja, ist Radio, ne? Das ist immer schwer mit gucken. Dann zeige ich euch das mal anders. Pass auf, ich steck mal da den Kopf rein. So, und jetzt, Achtung. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ja, das ist es. Das Sommerloch merken wir durchaus auch im Kino, läuft nicht mehr so viel zur Auswahl an den Donnerstagen an. Trotzdem ist es mir gelungen, unter Zuhilfenahme meines kompletten Gripses und meines schier unendlichen Einfühlungsvermögens und meiner filmischen Intuition, drei wundervolle neue Filme für euch aus dem Hut zu zaubern, die diesen Donnerstag anlaufen. Alles drei Filme sozusagen über Helden des Alltags, die sich und anderen in diesen Filmen etwas beweisen wollen. Der eine ist der großartige Tom Hardy, der spielt ganz alleine in dem Film No Turning Back. Dann ist es der saulustige Nick Frost in der britischen Komödie Cuban Fury und Giuseppe Battiston in dem absurden italienischen Roadmovie Soran, mein Neffe, der Idiot. Dazu gibt's von Inga Hindenkamp die Movie-News aus der großen, weiten Filmwelt und weil ja in Brasilien gerade dieses komische Fußballturnier ist, von dem alle reden, habe ich auch noch ein paar Fußball-Filmtipps für euch rausgekramt. Falls euch das Gekicke in Brasil zu langweilig ist, gibt's das alles ja auch in Filmform. So, das alles und noch viel mehr würde ich euch erzählen, wenn ich Moderator bei D-Radio Wissen wäre. Also Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Donne, du musst das für mich regeln und deshalb fit sein, okay? Und verlässlich. Und das bist du ja. Das bist du, okay? Also du musst es nur von Sonnenaufgang an im Griff haben, morgen früh, bis alles gepumpt ist. Du musst dich für mich am Riemen reißen, okay? Ich lass dich dabei nicht allein. Wir machen das per Telefon. Ich spreche alle 5 Minuten mit dir während des ganzen Pumpvorgangs.
Du sprichst mit mir am Telefon?
Am Telefon.
Was? Bist du übergeschnappt?
Ich glaube nicht, nein.
Wir gucken auf die Leinwand und sehen einen Mann in seinem Auto. Ein Mann so Ende 30 mit Vollbart, der offensichtlich sehr nervös ist. Dieser Mann heißt Ivan Locke und der hat gerade eben erst eine Entscheidung getroffen. Er hat sich entschieden, von der Großbaustelle, auf der er als Bauleiter arbeitet, an der nächsten Kreuzung nicht nach links, sondern nach rechts abzubiegen. Nicht nach Hause zu fahren zu seiner Frau und den beiden Söhnen, sondern woanders hin. Wohin erfahren wir erstmal nicht. Wir wissen nur, die Fahrt wird etwa 90 Minuten dauern, so lang wie der Film ist. Und wir werden Zeuge, wie sich auf dieser einen Autofahrt Ivan Locks gesamtes Leben verändert. Er wird nämlich nicht rechtzeitig in den frühen Morgenstunden zurück auf der Baustelle sein, wo er es zu verantworten hat, dass das größte Fundament eines Wolkenkratzers gegossen wird, der jemals in England gebaut werden soll. Ivan will alles mit seinem Stellvertreter Donald regeln, mit dem er gerade telefoniert hat aus dem Auto, will alles übers Telefon machen und das muss Ivan auch irgendwie seinem Chef klar machen.
Ich kann nicht auf der Baustelle sein und die Betonage überwachen.
Ich lese dir was vor, Ivan. Die Geschäftsleitung hat gerade bestätigt, dass es sich um die größte europäische Einzelbetonage außerhalb militärischer und nuklearer Projekte handelt. Ich weiß, dass das Vorhaben in den allersichersten Händen liegt. Du bist für das Ganze verantwortlich, aber hast mit 10 Stunden Vorlauf beschlossen, dass du nicht dabei sein wirst.
Donald vertritt mich und er ist ein guter Mann.
No Turning Back heißt dieser Film und das Abgefahrene ist, dass wir die ganzen 1,5 Stunden des Films alleine mit Ivan Locke in dessen Auto unterwegs sind. Gespielt wird er herausragend vom großen Briten Tom Hardy, den habt ihr zuletzt zum Beispiel als Batmans Widersacher Bane in The Dark Knight Rises gesehen. Wir sehen also nur ihn den ganzen Film über und beobachten ihn bei all den Telefonaten, die er jetzt auf dieser Autofahrt führt mit seinem Chef, dem er gerade den wichtigsten Arbeitstag in seiner gesamten Karriere abgesagt hat, mit seinem völlig überforderten Kollegen Donald, der jetzt für ihn übernehmen soll, mit seiner Frau und den beiden Söhnen, denen er auch klar machen muss, dass er eben nicht von der Arbeit nach Hause kommen wird und ja, bei Telefonaten mit noch jemand anderem, wer das ist, werde ich aber nicht sagen, um die Spannung nicht zu zerstören. Das absolut Besondere ist, dass es Regisseur Steven Knight und seinem Hauptdarsteller Tom Hardy gelungen ist, ein dermaßenes Kopfkino in uns allen auszulösen, dass wir überhaupt nicht merken, dass da niemand anderes im gesamten Film zu sehen ist, außer Tom Hardy als Ivan Locke. Wir gehen aus dem Film raus und denken, wir hätten die anderen auch gesehen. Donald, Gareth, den Chef, Ivans Frau und die beiden Kinder. Dabei war es die ganze Zeit nur er alleine. Ist ein wirklich aufregend guter Film, stimmungsvoll, atmosphärisch, unheimlich dicht in dieser Enge des Autos, mal aus der Perspektive der Windschutzscheibe, mal vom Beifahrersitz aus gefilmt, aber immer ganz nah an dieser Figur Ivan Locke dran, dessen gesamtes bisheriges Leben aus den Angeln gehoben wird auf einer einzigen 90-minütigen Autofahrt. Wir hören gleich noch den Regisseur Stephen Knight zu den ganz speziellen Dreharbeiten zu diesem ganz speziellen Film und euch sei hiermit unter höchster Dringlichkeitsstufe empfohlen, in Klammern, Ausrufezeichen, in diesen Film zu gehen. Wirklich. Ein Ein-Personen-Stück in Form einer richtig fiesen, aufreibenden Psychoschau. Ich war nachhaltig beeindruckt und begeistert. No Turning Back heißt der Film, ab übermorgen bei uns im Kino. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
D-Radio Wissen.
Stephen Knight heißt ein britischer Drehbuchautor und Regisseur, der, obwohl er Mitte 50 ist, selbst noch gar nicht so viele Filme gedreht hat. Er hat zum Beispiel Redemption gemacht mit Jason Statham, den werden einige gesehen haben. Übermorgen kommt sein neuer Film No Turning Back in die Kinos, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen. Dieses wahnsinnig gute Ein-Personen-Drama mit Tom Hardy als einem Mann, dessen Leben sich auf einer 90-minütigen Autofahrt grundlegend ändert. Genau das wollte Knight mit diesem Film zeigen, hat er gesagt, nämlich einen Mann, der eine Entscheidung trifft und von da an ja mit allen damit zusammenhängenden Konsequenzen leben muss.
At the very beginning, even though as an audience one doesn't know what's going on particularly, but we see that he's going to turn left, he thinks, he decides to turn right. By turning right, he has made the decision that will change his life. It's a very ordinary decision, it's a very small movement to change your indicator from left to right, but for him, it really changes his world. And then we find out what he did and what he's done and what he's gonna do.
Ja, was er gemacht hat und was er tun wird vor allen Dingen. Genau diese Psychoschau, dieses sich komplett nackt machen müssen vor Kollegen, Chef und Familie, was alles in diesem Auto stattfindet. Und auch nirgendwo sonst als in diesem Auto. Das hat für den Regisseur Stephen Knight einen guten und einen sehr wichtigen Grund.
There's a certain sort of being aloneness about being in a car, driving on your own. You know, people do very odd things when they're driving in the car. They sing to themselves, talk to themselves, all that sort of stuff. And I wanted to capture that, the loneliness of that moment, of being on that journey in the night. And then these voices come in and the life changes.
Was sie sehr, sehr gut geschafft haben, diese Einsamkeit im Auto, von dem er spricht, einzufangen und die Stimmen der anderen Schauspieler nämlich, auch das ein ganz wichtiger Aspekt, die Stimmen, die genau die Figuren darstellen, die in Ivan Locks Leben eine entscheidende Rolle spielen, die hat er auch ganz interessant eingebunden in diese 90-minütige Autofahrt. Dadurch kriegt die ganze Geschichte ja fast was von einem Schachspiel, denn jeder weitere Anruf, und es sind viele in diesen 1,5 Stunden, ist auch wie ein neuer Zug in Ivan Locks Leben, der versucht, nicht schachmatt zu gehen, einfach gesagt. Und interessant ist, was der Regisseur deshalb über genau diese Telefonate, die im Film stattfinden, sagt und vor allem, wie sie gedreht wurden, nämlich in Echtzeit während der Dreharbeiten in dem Auto.
The actors playing the other roles were in a hotel conference room with real phones and they were really phoning Tom in the car. So the interactions were scripted and everyone stuck to their script, but because it's a real conversation, it's got this extra dimension, this extra life. And it worked really well, and we just shot it, and then we'd get to the end, and it would be 3 a.m, and we'd maybe do a little bit more, and then we'd stop, and then the next day we'd do it all again. And each night it was different, but then that left us with, as I say, something like 30 hours of footage.
Über 30 Stunden Material dieser aufgezeichneten Telefonate. Heißt also, während Tom Hardy als Ivan Locke die Szenen im Auto gedreht hat, ist er wirklich von seinen Schauspielkollegen aus dem Hotelzimmer auf dem Autotelefon angerufen worden. Da ist also nichts nachträglich reingeschnitten worden. Diese Telefonate haben beim Dreh genauso stattgefunden, wie wir sie im Film sehen bzw. hören. Und auch genau diese Dynamik der Telefonate, die die dadurch bekommen haben, die merkt man sehr. Super, was draus geworden ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, in der Filmkritik. Und das liegt zu großen Teilen an Steven Knights tollem Drehbuch und seiner sehr, sehr dichten Inszenierung. Das haben auch andere gesehen, ganz offensichtlich. Und deshalb soll er als nächstes unter anderem beim zweiten Teil der sehr erfolgreichen Zombie-Apokalypse World War Z Regie führen. Das ist ein Riesending. Wisst ihr jetzt schon, weil ihr es gehört habt in Eine Stunde Film hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Ich bin Tom Westerholt. Schönen Dienstagabend euch. Und hier kommen die Film-News mit Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Keira Knightley im falschen Film? Was ist das denn? Keira Knightley stellt zurzeit in London ihren neuen Film Can a Song Save Your Life vor, in dem sie eine britische Singer-Songwriterin spielt, die ziemlich verschüchtert in New York auf einen abgehalfterten Musikproduzenten trifft, der an sie glaubt. Sie singt selbst im Film, spielt auch selbst Gitarre, sagt uns aber im Interview, dass sie sich, Achtung, überhaupt nicht für Musik interessiert. Das sei genau genommen sogar der Grund gewesen, warum sie diesen Film gemacht habe, in dem sie eine Musikerin spielt, weil sie privat nichts mit Musik anfangen kann und auch keinerlei Musik hört. Und das, obwohl Keira Knightley seit einem Jahr mit dem britischen Musiker James Wrighton verheiratet ist, wenn sie da mal nicht ein bisschen geschwindelt hat. Can a Song Save Your Life zeigt uns neben Keira Knightley Mark Ruffalo in der männlichen Hauptrolle und kommt am 28. August bei uns in die Kinos. Jetzt wird's albern. Wir haben sie ja schon irgendwie ein bisschen lieb gewonnen, unsere wöchentlichen neuen Meldungen vom Star Wars Filmset. So langsam wird es dann aber doch abenteuerlich. Nachdem sich Ur-Han Solo-Darsteller Harrison Ford beim Dreh von Star Wars Episode 7 den Knöchel gebrochen hatte, soll er nun möglicherweise nur sitzend bzw. nur in Oberkörperaufnahmen zu sehen sein. Regisseur J.J. Abrams hatte schon insofern auf Fords Unfall reagiert, als dass er sämtliche Han Solo-Drehs so weit nach hinten geschoben hatte wie möglich. Jetzt soll es aber doch bis zu 8 Wochen dauern, bis der 71-jährige Schauspieler seinen Knöchel wieder belasten darf, und so viel Zeit hat selbst Abrams nicht. Wenn also Episode 7 als neuestes Star Wars-Abenteuer 2015 in die Kinos kommt und wir Harrison, Han Solo, Ford immer nur ab der Hüfte aufwärts sehen, dann wissen wir warum. Weil er vermutlich gerade im Rollstuhl zu seinem Millennium-Falken geschoben wird. Unschöne Vorstellung für den einstigen Helden des Weltraums. Endlich Ersatz für verschwundenen Bond. Nachdem James-Bond-Darsteller Daniel Craig im April überraschend und von heute auf morgen das Filmset zu dem Gerichtsdrama The Whole Truth verlassen hatte und nicht mehr wiederkam, gibt es jetzt Ersatz. Matrix-Star Keanu Reeves wird in die Fußstapfen und die Rolle von Craig treten, als Verteidiger vor Gericht. 2 Monate lang hatten die Dreharbeiten nach Craigs plötzlichem Abgang auf Eis gelegen. Jetzt kann es mit Reeves als Ersatz endlich weitergehen. Schon im Juli soll es soweit sein. In seiner Rolle als Strafverteidiger muss Reeves dann einen Jugendlichen vor Gericht vertreten, der unter Verdacht steht, seine gesamte Familie ermordet zu haben. Die Auswechslung des Hauptdarstellers ist aber nicht die einzige Planänderung. Drehort wird nun New Orleans und nicht mehr wie bisher geplant Boston sein.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wem von euch der Name Nick Frost nicht sofort etwas sagt, dem helfe ich gerne auf die Sprünge. Das ist nämlich in seinem Fall relativ leicht. Den kennen wir alle aus einigen Filmen, vor allem zusammen mit seinem britischen Comedy-Partner Simon Pegg, zum Beispiel aus Filmen wie Hot Fuzz oder aus der Zombie-Parodie Shaun of the Dead. Zuletzt haben wir die beiden wieder in so einer Pseudo-Apokalypse gesehen. Letztes Jahr war das in The World's End. Und übermorgen kommt Nick Frost mal wieder ohne Simon Pegg ins Kino in der britischen Komödie Cuban Fury. In der hat Nick Frost, der hier als ganz unauffälliger Angestellter Bruce in einem Unternehmen arbeitet, eine düstere Vergangenheit. Er hat in seiner Jugend getanzt. Und das auch noch sehr erfolgreich. Als 13-Jähriger war Bruce eine große Hoffnung im Salsa. Und jetzt, wo das Unternehmen, in dem er arbeitet, eine neue Chefin hat, die Bruce ganz unbedingt erobern will, sieht Bruce seine Chance. Er will sich die Flamme, na klar, ertanzen, und zwar mit heißen Latino-Rhythmen. Dafür muss er aber erstmal bei seinem früheren Tanzlehrer zu Kreuze kriechen. Und das ist nicht ganz angenehm.
Ich würde gern eine Stunde nehmen.
Das ist ein Witz, hm?
Nein, ist es nicht. Nur eine Stunde. Um den Staub abzuschütteln.
Was? Das Salsa, was für Schlappschwänze ist, das war deine Rede.
Das soll
ich. Oh ja, hast du gesagt.
Das muss ich vergessen haben. Ich war noch ein Kind.
Und was bist du jetzt?
Ich bin ein Mann.
Ach, denkst du das, ja?
Absolut.
Zumindest bildet Bruce sich das ein. Er möchte wieder anknüpfen an die Tanzerfolge aus seiner Jugend. Das Problem ist nur, dass Bruce' Chefin, also die Angebetete, davon jetzt erstmal noch nicht so viel mitgekriegt hat. Denn Bruce ist im Job im Büro halt so die klassische graue Maus. Und was macht man da zur ersten vorsichtigen Kontaktaufnahme? Richtig. Man stürzt sich mit dem Fahrrad einfach direkt vors Auto von Mrs. Boss.
Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ist alles in Ordnung?
Ja.
Wir brauchen einen Krankenwagen.
Nein, mir geht's gut.
Nicht bewegen, nicht bewegen, ganz ruhig, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht. Ich fuhr hier lang. Dann hat das Radio die Kassette gefressen und peng! Und dann waren Sie auf meiner Motorhaube. Ich dachte, ich hätte Sie umgebracht.
Ich weiß, hören Sie, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Es geht Ihnen gut.
Okay, es geht Ihnen gut?
Ja.
Mir geht's auch gut.
Ja, uns beiden geht's gut.
Sie leben noch.
Ja, ein bisschen umständlich vielleicht, aber die Aufmerksamkeit hat Bruce. Jetzt muss er nur noch sein altes Salsa-Feuer in sich wieder zum Lodern kriegen. Und dann wird ihm die Herzdame sicherlich in die Arme hineinschmelzen. Könnte man meinen. Denn wie in jeder guten Komödie gibt es auch hier einen guten Bösewicht, nämlich Bruce' widerlichen Kollegen Drew, gespielt vom unglaublich lustigen Chris O'Dowd, der die Chefin ebenfalls verführen will, und somit kommt es dann zum Tanzduell der beiden Gockel, was im Fall von Nick Frost und Chris O'Dowd zu mehreren wirklich saukomischen Situationen führt. Die beiden haben wir auch schon mal zusammen gesehen in dem Piraten-Radiosender-Film Radio Rock Revolution, wer sich erinnert. Nick Frost hat im Interview gesagt, er findet Chris O'Dowd so wahnsinnig lustig, dass er ihm beim Dreh jetzt zu dem Film kaum in die Augen gucken konnte.
The lovely Chris O'Dowd, who is a craftsman when it comes to comedy, you'll see a lot of the film I don't look at him in the eye, and people think, oh, that may be a character trait. It's just that a lot of the time I can't look at Chris when he acts because I can't not laugh at him, which kind of worked in a way. But he's great to have on set, you know. He just makes me laugh and I make him laugh. And it's when you have a set with people where you're sitting around laughing off screen, you know, that's, I think, a good kind of bag of compost to kind of make comedy on screen.
Das ist sinnvoll, oder es klingt zumindest so. Wer in Drehpausen schon so miteinander rumalbert und sich kaputt lacht, der sollte offenbar zusammen Filme drehen, so wie die beiden. Und auch ganz witzig, hat Nick Frost im Interview noch verraten, es hätte diesen absurden Tanzfilm Cuban Fury nie gegeben, wenn er, Nick Frost, nicht irgendwann mal ziemlich, ziemlich betrunken gewesen wäre.
One night I found myself in my house a little worse for wear on the drink, and I wrote an email at 3 a.m. to Naira Park, which essentially said, would you want to see a film where I dance a lot, and then briefly outlined what I thought the film would be, and kind of pressed send. I woke up in the morning and kind of went, oh shit, let me check my scent. Oh, God, it's there. And then I got an email from Naira, like, saying, what an amazing idea, let's do this.
Ja, so kann es einem auch gehen, wenn man seinem Produzenten betrunken eine E-Mail schickt, indem man fragt, kannst du dir einen Film vorstellen, in dem ich wahnsinnig viel tanze, und der Produzent sagt, das ist die beste Idee, die ich seit langem gehört habe. Was folgte, waren unter anderem 7 Monate tägliches Tanztraining, bis sich Nick Frost selbst diese Salsa-Nummer abgekauft hat, sagt er. Was macht jetzt diesen Film zu einer guten und zu keiner albernen Komödie? Vermutlich die Tatsache, dass es wieder eine britische und keine amerikanische ist, dass die Selbstironie und der Mut zur ertanzten Situationskomik hier ganz klar im Vordergrund stehen. Erinnert hier und da, so allein von der Körpersprache her, dachte ich, an den leider längst verstorbenen Graham Chapman und an John Cleese von den Monty Pythons, also wenn man Nick Frost und Chris O'Dowd so zusammen sieht. Wer sowas und wer die bisherigen Nick Frost-Filme immer mochte, der kann tatsächlich auch in Cuban Fury gut reingehen. Ab Donnerstag, ab übermorgen neu im Kino. Die eine oder andere Slapstick-Albernheit, die, ja gut, natürlich im Film mit drin ist, die muss man ihm dann einfach verzeihen. Aber so richtig schwer fällt es nicht. Ich habe viel und gerne gelacht.
Die Radio Wissen.
So, ich hatte eingangs der Sendung erwähnt, dass wir ja zurzeit dieses merkwürdige Ballsportturnier haben. In Brasilien, glaube ich, findet das statt. Da werden mehrmals täglich 22 Bekloppte bei 45 Grad im Schatten auf eine grüne Wiese geschickt, um da einem Kunstlederball hinterher zu jagen. Und wer ihn hat, den Ball, der darf dagegen treten, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Gut, habe ich mir gedacht, wenn dieses Fußball jetzt angeblich so ein neuer Trendsport sein soll, ich glaube ja nicht, dass sich das durchsetzen wird. Dann binden wir das auch hier in unsere bunte kleine Flimmer-Sendung halt mit ein. Kein Problem. Drei Filme zum Thema Fußball habe ich mal rausgesucht, die man sich jetzt zur WM nochmal gut angucken könnte. Kick It Like Beckham ist einer davon, aus dem Jahr 2002, schon ein bisschen älter, aber immer noch echt sehr witzig. Eine junge Inderin und eine junge Britin, gespielt von Keira Knightley, spielen in England zusammen Fußball in einer Mädchenmannschaft, nur dass die Eltern der Inderin das weder wissen noch jemals tolerieren würden.
Welche Familie möchte schon eine Schwiegertochter, die den ganzen Tag Fußball spielt, aber keine runden Chapatis backen kann?
Aber Dad!
Butter. Dad, Dichachi! Ich will so eine Schande nicht für meine Familie. Das war's. Keinen Fußball mehr.
Also spielt die Tochter heimlich weiter und das auch noch sehr erfolgreich, denn ihr größter Traum ist es, nur ein einziges Mal neben David Beckham auf dem Platz stehen zu können. Ist eine Fußballkomödie mit zwei sehr coolen, kickenden Mädels, macht tatsächlich, finde ich, immer wieder Spaß, dann hinterher selbst mit dem Ball auf eine Wiese zu gehen, wenn man da Ambitionen in die Richtung verspürt zumindest. Andere Idee wäre Fever Pitch. Das ist einer der verfilmten Nick Hornby-Romane, in dem Fall sogar ein autobiografischer. Es geht um den Englischlehrer Paul Ashworth, ein glühender Fan vom FC Arsenal, seit ihn sein Vater vor über 20 Jahren zum ersten Mal mit zum Spiel genommen hat. Das Prinzip ist einfach, verliert Arsenal, geht es Paul schlecht, gewinnt Arsenal, hat er beste Laune, ist so ein Lehrer, den die Schüler mögen, die Eltern achten und ja, seine Freizeit verbringt er, wenn er mal nicht selbst zu einem Fußballspiel von Arsenal geht, als Trainer der Fußballmannschaft der Schule. Ist also mit seinem Leben soweit zufrieden, solange er sich die Miete und das Geld natürlich für eine Jahreskarte im Stadion bei den Gunners leisten kann. Colin Firth spielt diesen Hardcore-Arsenal-Fan, dessen Leben dann allerdings sehr durcheinander gerät, als er sich zum ersten Mal richtig verliebt, und zwar in eine neue Kollegin. Auch ein schöner Fußballfilm von 1997, passt jetzt auch zur WM, sehr, sehr schön. Oder ihr wollt es etwas realer und weniger Fiktion, dann empfehle ich aus gegebenem Anlass den Vogel hier.
Wir stehen eng, zwingen den Gegner in die Breite zu spielen, die Organisation mit höchster Disziplin morgen, mit höchster Disziplin.
Mit höchster Disziplin, ja, den dürfen wir nicht vergessen natürlich, Yogi Löw, den aktuellen Bundestrainer unserer Lederkugel-Hinterherrennen-Nationalmannschaft, den gibt's auch als Filmstar. 2006 war es Regisseur Sönke Wortmann, der die Doku Deutschland – Ein Sommermärchen gedreht hat, mit der damals echten Nationalmannschaft bei der WM in Deutschland. Da war ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ursprünglich mal der Titelgewinn geplant eigentlich. Doverweise haben dann am Ende die Italiener den ollen Pott mit über den Brenner genommen. Das war sehr ärgerlich damals. Jogi Löw war noch Co-Trainer neben Jürgen Klinsmann und immerhin 5 Spieler von damals, habe ich mal nachgezählt, die spielen auch heute noch. Ne? Schweini, Poldi, Klosi, Lami und Mertesacki, die haben ja alle irgendwie so ein I hinten dran. Also Auswahl genug für euch in Sachen Fußball, wenn ihr euch filmmäßig jetzt zur WM in Stimmung bringen wollt. Das wollte ich euch nicht ersparen. Vorenthalten war das Wort, das ich gemeint habe. Gleich noch zum guten Schluss ein Geheimtipp fürs Kino. Es ist dann der letzte für diese Woche. Der hat es aber wirklich in sich.
D-Radio Wissen.
So, Freunde, einen habe ich noch, hatte ich ja versprochen. Hier ist er. Letzter Kino-Neustart für diese Woche.
Setz dich dahin und gib ja Ruhe.
Wer ist das?
Mein Neffe.
Wo hast du den denn gefunden?
Ich habe ihn in Jugoslawien gefunden. Gib ihm ein Glas Wasser. Ich hole ihn um 1 Uhr ab. Danke.
Du willst ihn doch nicht hier lassen, oder?
Da lasse ich ihn im Auto und du passt da auf ihn auf.
Sag mir, wer das ist.
Ich muss zur Arbeit. Ich bin spät dran. Wieso fällt es dir so schwer, mir zu helfen? Ich meine, wie oft habe ich dir schon geholfen?
Nie.
Arschloch.
Ja, dieser höchst freundliche, ziemlich dicke und verpeilte, meist arbeitslose Italiener ist Paolo, gespielt vom sehr witzigen Giuseppe Battiston. Und wie er es gerade seinem Kumpel in der Kneipe erzählt hat, hat er einen Neffen geerbt. Es ist Zoran, der Enkel seiner Tante, auf den er jetzt aufpassen soll. Dessen Eltern sind nämlich schon lange tot und jetzt ist halt auch noch die Oma gestorben. Also soll Zoran zu seinem Onkel Paolo nach Italien ziehen. Das Problem ist, wie man eben schon gut hören konnte, dass Paolo ein totaler, wie sag ich's vorsichtig, Arsch ist. Und das Letzte, was er im Leben für irgendwas oder irgendwen übernehmen könnte, ist Verantwortung. Paolo will diesen komischen, wortkargen Neffen also eigentlich so schnell wie es irgend geht wieder loswerden, bis der zum ersten Mal in Paolos Gegenwart einen Dartpfeil in die Hand nimmt und wirft.
Hör mal, wo hast du gelernt, Dart zu spielen?
Von Großmutter Anja Kovac. Ja, aber sie hat das Bullseye viel öfter getroffen als ich.
Aha. Und was habt ihr sonst gemacht, die Großmutter und du?
Wir haben Dart gespielt.
Gut.
Im Laufe der Jahre ist es mir gelungen, das Bullseye genau 18.712 Mal zu treffen. Jeder Wettbewerb hat seine festen Regeln.
Still und von jetzt! Beim Spielen redet man nicht. Und du sprichst beim Spielen. Du musst einfach den Mund halten. Siehst du, wie nett es ist, jetzt, wo du still bist?
Ja, und siehe da, plötzlich hat Paolo doch Interesse an dem slawischen Neffen, denn er wittert natürlich jetzt die ganz großen Gewinne bei internationalen Dart-Turnieren. Paolo stellt also einen straffen Trainingsplan für Zoran auf, doch es gibt da ein Problem. Die gute Oma hat Zoran nämlich nur einen einzigen Wurf beigebracht über all die Jahre, und zwar den direkt in die Mitte der Dartscheibe ins Bullseye. Aber ich meine, wer das trifft, der muss doch auch was anderes treffen können, oder nicht?
Also wenn du zum Beispiel hier triffst, wo die 20 steht, siehst du hier, sind das 60 Punkte. Die Höchstpunktzahl. Also, verstanden? Ja? Gut. Wirf dahin. Los. Sehr schön. Sehr schön. Aber du hast ins Bullseye getroffen. Du sollst aber hier treffen. Alles klar? Nein, bitte nicht ins Zentrum. Wir haben gesagt, hier, unter der 20, da. Nein! Oh. Wenn du einen Dartpfeil wirfst, bin ich dein Onkel bei dir. Diese Hand ist nicht bloß deine Hand, sondern immer auch meine Hand. Es ist die liebende Hand der armen Großmutter Anna Kovac, die von deinen armen Eltern und von deiner gesamten Familie armer Bauern. Es ist auch immer die Hand Gottes, Sagor! Hast du verstanden?
Ja, Onkel Paolo Bressan, hab ich.
Ja, ihr könnt euch in etwa denken, wo sich diese ganze Nummer hin entwickelt. Nee, könnt ihr nicht. Ihr habt genau genommen nicht den Hauch einer Ahnung. Und das macht dieses völlig absurde Onkel-Neffen-Road-Movie so absurd witzig. Ich habe ein paar Mal nicht gewusst, ob ich lachen oder lieber heilige Scheiße sagen sollte. Und das allein ist Grund genug, euch diesen Film zu empfehlen. Haltet die Augen offen. Zoran, mein Neffe, der Idiot, wird nicht überall laufen. Aber wenn ihr dieses italienische Kleinod aus der Komikregion Absurdistan irgendwo entdeckt, geht rein, es lohnt sich wirklich sehr. So, ihr Lieben, das war's für euch von mir für heute. Eine Stunde Film am Dienstagabend. Es geht ja auch immer so verdammt schnell rum. Manchmal kommt mir diese eine Stunde vor, als wären es gerade mal 60 Minuten. Wir machen einfach nächste Woche weiter. Selbe Stelle, selbe Welle, D-Radio Wissen. Ich war, bin und werde vermutlich auch nächste Woche Tom Westerholz sein. Mal gucken, vielleicht bin ich dann aber auch der große Zauberer Simsalabim. Wer weiß das schon. Rinje hauen die Herrschaften. Bis nächsten Dienstag. Auf Wiederhören.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.